Hallo und willkommen zu unserer heutigen Analyse. Stell dir mal vor, du hältst ein Dokument in den Händen, das auf heute datiert ist, den 18. Dezember 2025. Fühlt sich so ein bisschen an wie eine Botschaft aus der unmittelbaren Zukunft. Und genau das haben wir heute für dich auf dem Tisch. Einen Entwurf, eine Idee, die speziell für europäische und ja ganz besonders für deutsche Unternehmen gedacht ist. Es geht um nicht weniger als einen möglichen Ausweg aus einer digitalen Falle. Denn die Quellen, die du uns geschickt hast, die zeichnen ein ziemlich düsteres Bild. So eine Art Paradoxon eigentlich.
Ja, total.
Einerseits will Europa ja mit Regeln wie der DSGVO oder dem AI Act digitale Souveränität schaffen. Andererseits, und das ist halt die harte Realität in fast jedem Büro, sind wir komplett abhängig von amerikanischer Software. Die Quellen nennen da ja auch die üblichen Verdächtigen. Jira für Projekte, Confluence für Wikis, Miro für die Whiteboards und, klar, das ganze Office 365-Universum. Wir sind sozusagen Mieter in einem fremden digitalen Haus. Und die Kernfrage, die sich daraus ergibt, ist ziemlich unbequem, oder? Wie soll Europa und ganz speziell Deutschland das laut einem deiner Artikel bei der Digitalisierung weltweit nur auf Platz 23 liegt?
Ja, nur Platz 23.
Wie sollen wir da jemals aufholen? Wie schaffen wir den Sprung, ohne uns nur noch tiefer in diese Abhängigkeit zu verstricken?
Vor allem, weil die nächste Welle ja schon anrollt und das Problem eigentlich nur noch verschärfen wird.
Du meinst die KI?
Genau. Die KI-Transformation, von der alle reden, die läuft ja gerade erst an. Und die meisten großen KI-Modelle und Frameworks, die die Grundlage dafür sind, kommen wieder aus den USA und laufen auf deren Cloud-Infrastruktur. Die Schlinge zieht sich also eher zu, als dass sie sich lockert. Das ist schon eine strategische Zwickmühle.
Genau. Und deshalb schauen wir uns heute diesen Lösungsansatz, diesen Fluchtplan mal ganz genau an. Er nennt sich FlowOS. Die Quellen bezeichnen es als europäische Antwort auf die menschenzentrierte, agentenbasierte Transformation.
Großes Wort.
Großes Wort, genau. Aber ist das nur das nächste Buzzword-Framework oder steckt da wirklich ein Plan dahinter, der funktionieren kann? Das finden wir heute für dich heraus. Okay, lass uns das mal auseinandernehmen. Die Quellen beschreiben FlowOS als eine komplette Neugestaltung der Arbeitsweise. Und auf den ersten Blick, wenn ich mir so das Schaubild ansehe, denke ich, okay, Design Thinking, OKRs, Kanban.
Kennt man.
Das kennt man ja alle schon. Ist das nicht einfach nur alter Wein in neuen Schläuchen? Wo ist hier die große Idee?
Das ist eine absolut berechtigte erste Reaktion.
Mhm.
Und wenn es nur eine Liste dieser drei Methoden wäre, würde ich dir sofort zustimmen.
Aber?
Aber das wirklich Geniale hier ist nicht, dass sie diese drei Methoden nutzen. Die kennen ja viele, sondern wie sie sich gegenseitig verstärken und die Schwächen der jeweils anderen Methode ausgleichen. Es ist diese nahtlose Integration, die den Unterschied macht.
Okay, das musst du mir erklären. Nehmen wir mal die erste Säule, Design Thinking. Das soll hier der Anker sein.
Genau. Denk mal an das größte Problem in vielen Unternehmen. Die Teams sind unglaublich beschäftigt.
Oh ja.
Sie arbeiten in Sprints, optimieren ihre Kanban-Boards, liefern Features, aber am Ende fragt man sich, braucht das irgendjemand? Löst das ein echtes Problem? FlowOS sagt, jede einzelne Initiative, egal wie klein, muss durch ein Discovery Gate.
Ein was?
Ein Discovery Gate. Das ist pures Design Thinking. Du musst erst durch Empathie und Validierung mit echten Nutzern beweisen, dass deine Idee einen Wert hat, bevor auch nur eine Zeile Code geschrieben wird. Es verhindert, dass Teams perfekt effizient die falschen Dinge bauen.
Verstehe. Das ist also die Bremse, damit der Zug nicht in die falsche Richtung rast.
Genau.
Aber wie weiß der Zug überhaupt, wohin er fahren soll? Viele Unternehmen haben ja tolle Ideen, aber die versanden dann, weil sie nicht zur Gesamtstrategie passen.
Und exakt da setzt die zweite Säule an. OKRs als Strategiemotor. Objectives and Key Results sorgen für die Richtung. Das Management gibt übergeordnete Ziele vor, sagen wir mal, Markteintritt in Skandinavien im nächsten Quartal.
Mhm.
Diese Ziele werden dann als Wertströme sichtbar gemacht. Und die Teams, die sich durch das Discovery Gate eine validierte Idee geholt haben, können sich dann asynchron an diese Wertströme andocken. Sie ziehen sich die Arbeit, die auf die Strategie einzahlt.
Ah, okay.
Und das ist der entscheidende Punkt. Es skaliert Intelligenz, nicht Bürokratie. Du brauchst keine riesigen Planungstreffen alle drei Monate. Die Ausrichtung passiert im Fluss.
Okay, also Design Thinking liefert die richtigen Ideen. OKRs geben die Richtung vor. Aber die große Frage ist doch immer, wie kriegt man das auf die Straße? Wie wird aus einem hochtrabenden Objective eine konkrete Aufgabe, ohne dass es in 1000 Meetings und Excel-Listen versinkt?
Das ist die Aufgabe der dritten Säule, Kanban, als Ausführungsmotor. Aber, und das ist wichtig, es ist ein ganz spezifisches Kanban-Board. Stell es dir mit drei Zonen vor.
Drei Zonen?
Ganz links, in Zone 1, Alignment, da hängen die großen OKRs. Das ist das Warum. In der Mitte, Zone 2, Discovery, findet die ganze Arbeit des Design Thinkings statt. Also die Validierung. Das ist das Was und für wen.
Okay.
Und erst ganz rechts in Zone 3, Delivery, kommt das, was die meisten Leute unter Kanban verstehen. Das tatsächliche Entwickeln und Ausliefern. Das ist das Wie. Durch diese Visualisierung sieht jeder im Unternehmen zu jeder Zeit, wie eine konkrete Aufgabe mit einem strategischen Ziel zusammenhängt. Die ganze Kette von der Vision bis zum Ergebnis wird transparent.
Das klingt auf dem Papier schlüssig. Aber um das umzusetzen, brauche ich ja Werkzeuge. Und damit sind wir wieder beim Anfangsproblem. Jira, Miro, Confluence. FlowOS schlägt hier ja einen radikalen Schritt vor. Einen komplett europäischen Tech-Stack.
Genau.
Eine rein europäische Werkzeugkiste, das klingt ja erstmal gut. Fast schon patriotisch. Aber mal ehrlich, Teams lieben ihre Tools. Glaubt die Quelle wirklich, dass ein Unternehmen seine Leute von Jira und Miro wegbekommt, nur um souverän zu sein? Das ist doch in der Praxis eine riesige Hürde.
Absolut. Die Umstellung ist die größte Herausforderung. Aber der Artikel argumentiert, dass es hier nicht um Patriotismus geht, sondern um eine knallharte Risikobewertung.
Okay.
Die Abhängigkeit von einem einzigen Anbieter, der jederzeit seine Preise, seine AGBs oder seine Datenschutzbestimmungen ändern kann und einer anderen Rechtsordnung unterliegt, ist ein enormes strategisches Risiko. FlowOS bietet deswegen einen konkreten Werkzeugkasten, um dieses Risiko zu minimieren.
Okay, gehen wir die mal durch. Als Gehirn, also als Intelligenzschicht, wird Mistral AI aus Frankreich vorgeschlagen.
Richtig. Das ist die Alternative zu OpenAI oder Anthropic. Der entscheidende Punkt ist, alle Daten, die von der KI verarbeitet werden, ob das jetzt Kundeninterviews oder interne Dokumente sind, die bleiben innerhalb der europäischen Gerichtsbarkeit. Das ist die Grundlage für alles Weitere.
Und für die Organisation der Arbeit, also der Jira-Ersatz?
Schlüsselbegriff.
Kein Vendor-Login?
Genau. Du bist nicht gefangen, du kannst das System selbst hosten, anpassen und bist nicht den Launen eines Konzerns ausgesetzt. Für die visuelle Zusammenarbeit, also statt Miro, wird Draw.io genannt. Klingt simpel, hat aber einen riesigen Vorteil. Es kann komplett on-premise, also auf den eigenen Servern, betrieben werden.
Das heißt, kritische strategische Diskussionen, Architekturentwürfe, all das verlässt nie das eigene Haus.
Exakt.
Und um das ganze Wissen zu sichern, das dabei entsteht?
Dafür wird vielen als vierte Komponente genannt, ein Ende-zu-Ende verschlüsselter Cloud-Speicher, ebenfalls aus Europa. Das ist quasi der digitale Tresor. Wenn du diese vier Bausteine zusammensetzt, hast du einen kompletten Kreislauf für die Wissensarbeit, der nach europäischen Regeln spielt.
Okay.
Nochmal, es geht nicht darum, amerikanische Tools zu verteufeln, es geht darum, eine Wahl zu haben. Es geht um die Handlungsfähigkeit, die Agency über die eigenen Kernprozesse.
Okay, ein europäischer Tech-Stack ist die eine Sache, das ist die Hardware sozusagen. Aber die Quelle argumentiert ja, dass die wahre Revolution im Betriebssystem liegt. Also in der Art, wie Mensch und KI zusammenarbeiten sollen. Und da bringen sie dieses Konzept ins Spiel, SITL plus HITL. Das klingt erstmal nach noch mehr Technikjargon. Was steckt da wirklich dahinter?
Das ist der philosophische Kern von FlowOS. Und eine bewusste Abgrenzung zum Silicon Valley-Ansatz der reinen Automatisierung. SITL steht für Software in the Loop.
Okay.
Hier sind die KI-Agenten am Werk. Sie übernehmen die Drecksarbeit, riesige Datenmengen zusammenfassen, Muster erkennen, auf Engpässe im Prozess hinweisen. Stell sie dir wie einen extremfähigen Analysten oder Assistenten vor.
Und HITL ist dann der menschliche Gegenpart.
Genau, Human in the Loop. Das bedeutet, an allen kritischen Entscheidungspunkten sitzt ein Mensch. Die KI kann einen Vorschlag machen, wie zwei strategische Ziele besser zusammenpassen, aber der Mensch entscheidet.
Mhm.
Die KI kann auf ein Problem im Nutzerfeedback hinweisen, aber der Mensch am Discovery Gate entscheidet, ob das Problem wichtig genug ist. Es ist die Philosophie der Augmented Intelligence, der erweiterten Intelligenz. Die KI ist ein Werkzeug, das unsere menschlichen Fähigkeiten wie Urteilsvermögen, Kreativität und Empathie verstärkt, aber niemals ersetzt.
Also die KI ist der supersmarte Praktikant und der Mensch ist der Chef, der die finale Entscheidung trifft.
Die Analogie passt ziemlich gut. Der Praktikant kann dir vielleicht eine perfekte Zusammenfassung von 1000 Seiten geben, aber er kann dir nicht sagen, was das für die Seele des Unternehmens bedeutet.
Richtig.
Diese Urteile bleiben menschlich. Und das ist eine bewusste Designentscheidung gegen die Idee, menschliche Arbeit einfach nur wegzurationalisieren. Transformation, so die These, braucht Sinn und Zweck, nicht nur Effizienz.
Um das konkreter zu machen, nutzen die Quellen das Bild eines Schwarms, eines Agentic Swarm. Das klingt auch wieder sehr nach Science Fiction. Ist das eine große Super-KI, die alles steuert, oder wie muss man sich das vorstellen?
Nein, genau das Gegenteil. Kein monolithischer Skynet, sondern ein Schwarm von vielen kleinen, hochspezialisierten KI-Agenten, die auf der Mistral-Plattform laufen. Jeder hat eine klar definierte Aufgabe und erweitert eine spezifische menschliche Fähigkeit. Die Quelle nennt 4 Beispiele, die das sehr gut illustrieren.
Fangen wir mal an. Der erste ist der Empathy Agent. Wow, Moment mal. Eine KI, die Empathie analysieren soll. Das klingt für mich auf den ersten Blick ziemlich dystopisch.
Ich verstehe die Skepsis sofort. Aber es ist wichtig, was er tut und was er nicht tut. Er liest keine Gedanken. Stell dir vor, du hast Transkripte von 50 Stunden Nutzerinterviews.
Ja.
Der Empathy Agent durchforstet diesen riesigen Textberg und identifiziert Muster. Er sagt dir nicht, der Nutzer ist traurig. Er sagt dir, das Wort frustrierend wurde von 80% der Nutzer in Verbindung mit dem Bezahlvorgang genannt.
Ah, okay.
Er findet die Nadeln im Heuhaufen. Er ersetzt nicht den Forscher, der die Empathie empfindet. Er gibt ihm nur ein viel schärferes Werkzeug, um die Daten zu verstehen.
Okay, er ist also eher ein Mustererkenner für qualitative Daten. Das macht es weniger gruselig. Was ist der zweite Agent im Schwarm?
Der Navigator-Agent. Seine Aufgabe ist es, die strategische Ausrichtung sicherzustellen. Er überwacht die OKRs im gesamten Unternehmen und warnt, wenn sich Ziele widersprechen.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, das Marketingteam das Ziel Brand Awareness steigern hat, was hohe Ausgaben bedeutet, während das Finanzteam gleichzeitig das Ziel Marketingbudget um 20% senken ausgibt. Der Agent ist wie ein unbestechlicher Schiedsrichter, der diese Konflikte aufdeckt, bevor sie monatelang Ressourcen verbrennen.
Ein Frühwarnsystem für strategischen Unsinn. Das kann ich mir in vielen Firmen gut vorstellen. Was macht der dritte?
Der Sensemaker Agent. Er ist der Wächter des Kanban-Boards. Er analysiert die Flussmetriken, wie lange Aufgaben in bestimmten Spalten bleiben, wo sich Tickets stauen und kann Engpässe vorhersagen, bevor sie eintreten.
Okay, er schaut in die Zukunft quasi.
Genau. Er könnte eine Warnung ausgeben wie: Achtung, die Code-Review-Spalte wird in den nächsten 3 Tagen zum Flaschenhals, wenn nicht 2 weitere Entwickler aushelfen. Das erlaubt den Teams, proaktiv zu handeln, statt immer nur Brände zu löschen.
Und der letzte im Bunde ist der Reflection Agent.
Genau. Er unterstützt die Retrospektiven, also diese regelmäßigen Team-Meetings zur Prozessverbesserung. Normalerweise verlässt man sich da sehr auf das Gedächtnis der Teammitglieder.
Ja, das stimmt.
Der Reflection Agent analysiert die Daten der letzten Monate und sagt zum Beispiel: In 4 der letzten 5 Sprints haben wir unsere Ziele unterschätzt, weil ungeplante Aufgaben aus dem Support dazwischen kamen. Vielleicht sollten wir dafür einen festen Puffer einplanen. Er hilft dem Team also, aus seinen eigenen Daten zu lernen und nicht immer wieder die gleichen Fehler zu machen. Es ist wie ein Sporttrainer, der dem Team die Videoanalyse des letzten Spiels zeigt.
Das alles zusammen ergibt ein ziemlich detailliertes Bild. Bringen wir es mal zurück auf den Anfangspunkt: Deutschland. Der Artikel ist ja ziemlich hart und sagt, wir sind auf Platz 23 ein Nachzügler.
Mhm.
Aber dann wird behauptet, genau das könnte ein Vorteil sein. Das klingt für mich erstmal wie ein klassischer Versuch, eine Schwäche schönzureden. Wie kann es gut sein, hinten dran zu sein?
Das ist der Kerngedanke des Leapfrogging, des Überspringens. Die Argumentation lautet: Deutschland hat die erste Welle der agilen Transformation nach dem Silicon Valley Playbook teilweise verschlafen.
Okay.
Jetzt einfach nur zu versuchen, das nachzumachen, was Google und Co. vor 10 Jahren gemacht haben, wäre fatal. Die Chance liegt darin, diesen Schritt zu überspringen und direkt auf eine modernere, menschenzentriertere und souveränere Form der Transformation zu setzen. Flow OS soll genau dieser Sprung sein.
Und warum soll das ausgerechnet in Deutschland so gut funktionieren?
Die Quellen nennen dafür 4 spezifische Gründe, die auf die deutsche Wirtschafts- und Kulturstruktur zugeschnitten sind. Erstens, die Mittelstandintegration. Im Gegensatz zu riesigen, bürokratischen Enterprise-Frameworks wie SAFe, die oft nur für Konzerne passen, ist Flowhouse schlank und anpassungsfähig. Das passt perfekt zum Rückgrat der deutschen Wirtschaft, dem Mittelstand.
Okay, das ist ein starkes Argument. Was noch?
Zweitens, die Betriebsratkompatibilität. Der Human-in-the-Loop-Ansatz ist Gold wert, wenn man mit starken Arbeitnehmervertretungen spricht.
Absolut.
Man kann glaubhaft versichern, es geht hier nicht darum, Menschen durch KI zu ersetzen, sondern darum, ihre Fähigkeiten zu erweitern und sie für wertvollere Aufgaben freizuspielen. Das steht im Einklang mit der deutschen Mitbestimmungskultur. Drittens wird die deutsche Ingenieurskultur genannt. Der systematische, prozessorientierte, aber dennoch auf Qualität und Anpassungsfähigkeit bedachte Ansatz von Flowhouse passt gut zu dieser Mentalität.
Wobei man bei der Ingenieurskultur auch argumentieren könnte, dass sie manchmal zu starr ist, um sich auf so etwas Neues einzulassen.
Absolut. Aber genau deshalb ist der Aspekt der Anpassungsfähigkeit im Kanban-Fluss so wichtig. Es ist kein starres Regelwerk. Und der 4. Punkt ist vielleicht der offensichtlichste. Die Datenschutzführerschaft. Deutschland und Europa sind mit der DSGVO weltweit Vorreiter. Ein System, das Datenschutz von Anfang an als Kernfunktion integriert hat, built-in, not bolted-on, hat hier einen natürlichen Heimvorteil. Es ist kein lästiges Add-on, sondern Teil der DNA.
Fassen wir die zentralen Erkenntnisse für dich noch einmal zusammen. FlowOS, so wie es diese Quellen beschreiben, ist eben nicht nur das nächste Framework auf einer PowerPoint-Folie. Es ist ein ganzheitliches System, das 3 Ebenen miteinander verknüpft. Bewährte Methoden wie Design Thinking, OKRs und Kanban, die sich gegenseitig stützen. Zweitens, ein souveräner europäischer Tech-Stack, der Abhängigkeiten reduziert. Und drittens, eine Philosophie, die den Menschen mit Hilfe von KI erweitert, statt ihn zu ersetzen.
Genau. Und der übergeordnete Gedanke, der am Ende des Artikels steht, ist vielleicht der wichtigste. Das Ziel ist nicht, irgendein perfektes, finales Zielmodell für eine Organisation zu erreichen. Das gibt es nicht.
Richtig.
Das Ziel ist, Transformation als einen permanenten Zustand des Lernens und der Anpassung zu begreifen. Eine deiner Quellen beschreibt FlowOS daher auch sehr plakativ als Unabhängigkeitserklärung Europas im Zeitalter der KI-Transformation und als möglichen Ausweg aus dem, was sie den transformationsindustriellen Komplexes Silicon Valley nennen.
Die Quellen malen also das Bild eines vielversprechenden Bauplans, einer neuen Philosophie, aber wir wissen beide, die größte Hürde ist selten die Technologie oder das Framework, sondern die Kultur und die bestehenden Machtstrukturen. Und das bringt uns zu unserem Gedanken zum Mitnehmen für dich. Wenn du an deine eigene Arbeitsumgebung denkst, geht es vielleicht gar nicht um die Frage, welches Software-Tool man aufgeben müsste. Die eigentliche Frage ist, welche vertraute, aber vielleicht abhängige Gewohnheit, sei es ein bestimmtes Meetingformat, ein Freigabeprozess oder die Art, wie Budgets verteilt werden, müsste man aufgeben, um den allerersten Schritt in Richtung einer solch souveränen und menschenzentrierten Arbeitsweise zu wagen? Und welche Konversationen über Kontrolle und Autonomie, die man vielleicht schon lange vermeidet, müsste man dafür endlich beginnen?